Geliebte Gemeinde des Herrn Jesus Christus, eine Frage um das wahre Leben beschäftigte einen jungen, eifrigen Mann, der eigentlich ein gutes Leben geführt hat. Aber eine Sache, da spürte er, irgendwas passt noch nicht. Denn er hat ein großes Anliegen gehabt, er wollte nämlich, und das haben wir auch gleich vorne er hat ein großes Anliegen und eine große Frage gehabt, und zwar, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Und er hatte von Jesus gehört und wusste, dass er ihm diese Antwort geben kann. Und so kommt er zu Jesus hin, fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, bitte, bitte, beantworte mir diese eine Frage. Es geht mir wirklich um das wahre Leben. Und ich möchte so gerne wissen, wie ich dieses ewige Leben bekommen kann. Weil er nämlich wusste, dass das jetzige Leben Konsequenzen für das Leben danach hat. Und er gerne für das Leben danach vorbereitet sein wollte. Deswegen stellt er Jesus diese Frage. Und so kommen die ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass dieser junge Mann ein wirklich gutes Leben geführt hat. Der hat aus diesem, von den 10 Geboten hat er, also mit 6 von den Geboten ist er wirklich gut zurechtgekommen. Und dann sagt Jesus, aber an einer Stelle, da fehlt dir etwas. Und zwar musst du einen zweifachen Wechsel vornehmen, um wirklich ewiges Leben zu haben. Da sagte ihm, weißt du, Gott muss statt Geld an deine erste Stelle und der andere, der Bedürftige, statt du. Jesus sagt ihm nämlich, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und damit klingt ja das durch, was in den ersten 3 Geboten verlangt wird, nämlich Gott an erste Stelle zu setzen und nicht das Geld. Das heißt, der Fokus bei diesem jungen Mann soll sich ändern. Nicht bemüht sein, um Geld zu verdienen, sondern um Gott zu dienen. Und der zweite Wechsel ist, nicht für seinen Egoismus oder für seine Wünsche sollte er leben, das Geld ausgeben, sondern er soll das den Bedürftigen abgeben. Und diesen zweifachen Wechsel, den spricht Jesus hier an. Gott statt Geld, der andere statt du. Und wenn du das gemacht hast, dann komm und folge mir nach. Und diese Nachricht war für ihn zu stark. Da sagte er, das kann ich nicht, das möchte ich nicht machen. Und diese Antwort auf den gleichen Grund, aber mit anderen Auswirkungen, finden wir in Galater 5 in den Versen 13 bis 15. Und wir stellen fest, dass Paulus hier eine Gemeinde vor Augen hat, die ebenfalls durch ihre Selbstsucht eingenommen ist. Nur wirkt sich das bei denen anders aus. Bei diesem jungen Mann, der hat Geld verdient, um Geld gearbeitet, um seine Wünsche zu erfüllen. Und die Gemeinde hier in Korinth, die bei ihr hat sich das so ausgewirkt, ihre Selbstsucht, dass sie einander gekränkt haben und einander ausgebeutet haben. Und deswegen schreibt Paulus mit sehr klaren und festen Worten an sie diesen Text. Und da heißt es in Galater 5, ab Vers 13, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur nehmt diese Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in der Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch gegenseitig nicht umbringt. Paulus hat ja in den Kapiteln vorher den Leuten so klar vor Augen gemalt, dass Christus, der Gekreuzigte, sie aus diesem Griff von dem Gesetz befreit hat. Und dass sie jetzt glauben dürfen, dass sie jetzt mit Gott leben dürfen. Und dann kommt er darauf, auf das Leben zu sprechen und sagt, ja, aber Leute, dass ihr jetzt befreit seid von dem Griff des Gesetzes, bedeutet nicht, dass ihr eure Selbstsucht auslebt. Und da heißt es ja hier, nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand. Also im Urtext heißt es, das soll keine Station wie so eine Basis sein. Ein Tor soll das nicht werden, um eure Selbstsucht einzulassen. Die Freiheit ist nicht dafür da, um dann dieses leer gewordene Glas mit Selbstsucht zu füllen. Und Paulus sagt auch nicht, und Leute, jetzt bitte vertragt euch oder hört auf, euch zu streiten, sondern er bietet immer eine Alternative an, einen Wechsel. Er sagt nicht, deine Selbstsucht, deine Meinung, die du erkannt hast, das gilt, das willst du durchsetzen, sondern der andere. Wie gesagt, ganz ähnlich wie bei der Geschichte von einem reichen Jüngling, der ja Gott statt Geld und den anderen statt sich beachten sollte. Und so läuft es hier auch, dass der andere für uns wichtiger wird und nicht wir mit unserer Selbstsucht. Und deswegen führt es uns dazu, dass wir uns einander versklaven. Wenn wir uns dann uns das einmal genauer anschauen, dann sehen wir ja, dass Paulus dann sagt, ihr sollt deswegen einander dienen, weil nämlich das ganze Gesetz in dem einen Wort zusammengefasst ist, du sollst lieben. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. So ähnlich wollte das auch mal ein junger Mann von einem Rabbi wissen und er kam zum Rabbi und sagte, Rabbi, bitte erkläre mir doch das Gesetz. Ich weiß, es gibt so viele, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe nur so viel Zeit, wie ich auf einem Fuß stehen kann. Erklär mir bitte in dieser kurzen Zeit das Gesetz. Weil der Rabbi gerade einen Zollstock in der Hand hatte, hat er den weggescheucht, gesagt, das wäre eine Lästerung. Aber sehr ähnlich wird ja an Jesus auch diese Frage herangeführt, ja, worauf kommt es denn im wahren Leben an? Worauf kommt es an im Gesetz? Und dann sagt Jesus, es gibt zweierlei. Du sollst Gott lieben und deinen Mitmenschen. Und das zieht sich durch. Und das erklärt Paulus ja vorher in Galater 3, Vers 27. Da heißt es ja, die ihr auf Christus getauft seid, die haben sich Christus anziehen lassen. Das heißt, diese Liebe, die wir ausleben sollen, die kommt halt dadurch, dass wir Christus angezogen haben. Das ist ja die Veränderung, die in uns stattfindet. Und hier ist ja ganz interessant auch der Blick auf die nächsten Tage, auf Ostern. Und in der Taufe ist das ja so, dass wir, also die Taufe oder das Wasser war ja auch ein Zeichen des Zorns und des Gerichts. Deswegen sagt Paulus ja auch in Römer 6, Vers 3, ihr seid in den Tod hineingetauft. Das heißt, indem wir untergetauft werden, werden wir in das Gericht Gottes mit hineingetauft und die Schuld wird damit gesühnt, vergeben. Und wenn wir dann auferstehen mit Jesus, dann wieder ein neues Leben bekommen, dann bekommen wir Christus angezogen. Und dann sind wir ein neuer Mensch. Und das ist nämlich der Gedanke, den Gott schon von Anfang an hatte für den Menschen. Und da schauen wir einfach mal zurück auf die Schöpfung des Menschen, auf die ersten Seiten der Bibel. Da heißt es nämlich, lass uns Menschen machen, die ein Abbild von uns sind, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel, über die Landtiere, über die ganze Erde, über alles, was da kriecht. Als Gott, so stelle ich mir das vor, als Gott dann auf die Knie gegangen ist und Erde zusammengeschoben hat und aus Erde den Menschen geschaffen hat, geformt hat und ihm dann Leben eingehaucht hat, dann hat er einen Gedanken mit dem Menschen gehabt. Dieser Mensch soll ein Spiegelbild Gottes sein. Wenn Gott in den Spiegel schaut, dann sieht er den Menschen. Und wenn der Mensch in den Spiegel schaut, dann sieht er Gott. Das ist der Gedanke Gottes gewesen. Deswegen hat Gott das Gesetz gegeben. Das Gesetz wollte den Menschen zu einem Abbild Gottes schaffen. Das Gesetz hat dem Menschen gesagt und vorgeschrieben, wie er zu leben hat, um ein Abbild Gottes zu sein. Das war aber nicht möglich. Der Mensch hat sich versündigt, ist nicht mehr Gottes, ist von diesem Plan Gottes abgerückt. Deswegen musste Jesus kommen, ist gestorben, gekreuzigt worden und jetzt schenkt er uns seinen Geist, damit er uns verändert. Und deswegen heißt es, deswegen habt ihr Christus angezogen, damit ihr jetzt so werden könnt, wie Gott sich das vorgestellt hat, als er euch geschaffen hat. Ihr werdet Abbild Gottes sein. Das ist der Plan Gottes. Und das möchte Jesus diesem reichen Jüngling sagen. Als Abbild Gottes kümmerst du dich um Gott und nicht um Geld und um den Nächsten und nicht um dich. Das sagt Paulus der Gemeinde in Galater. Als Abbild Gottes kümmert ihr euch bitte nicht um eure Freiheit, die ihr dann nutzt, um eure eigene Meinung durchzusetzen, sondern ihr versklavt euch für den anderen, weil ihr nämlich Abbilder Gottes sind. Und als Abbilder Gottes hat Gott den Auftrag an den Menschen so formuliert und gesagt, ihr sollt herrschen. Ulrich Bazani nannte das jetzt bei den Prochrist-Veranstaltungen, ihr seid Geschäftsführer Gottes. Gott hat eine wunderbare Welt geschaffen und setzt den Menschen jetzt als eine Art Chef oder Geschäftsführer ein, damit er die Erde verwalten kann. Aber natürlich kommen wir diesem nicht nach. Nur ändert das nichts an dem Plan Gottes. Und wenn wir uns dann Psalm 8 lesen, da heißt es, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Also ganz klar, Gott ist der Herrscher, sein Name ist heilig in allen Landen. Und dann kommt es, du hast den Menschen zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Und dieser Gedanke, dass wir eine Verantwortung für die Welt haben, dass wir über die Erde herrschen sollen, der Gedanke, der zieht sich durch und am Ende in der Offenbarung, da heißt es, Offenbarung 22, Vers 5, und seine Knechte werden ihn anbeten. Wieder Gott steht im Mittelpunkt und steht über uns ganz klar. Und sein Angesicht sehen und sie bedürfen keine Leuchte, keine Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 1, Vers 5, zu Königen und Priestern gemacht. Offenbarung 3, 21, mit mir auf den Thron gesetzt. Offenbarung Vers 6, mit ihm regieren 1000 Jahre. Das muss uns einmal auf der Zunge zergehen, dass wir dazu geschaffen sind, dass wir den Auftrag von Gott bekommen haben, zu herrschen, zu regieren, zu richten. Deswegen sagt Paulus den Korinthern, wie wollt ihr in Zukunft regieren und über die Welt urteilen und kommt mit euren Kleinigkeiten nicht klar? Ihr schafft es nicht in der Gemeinde, irgendwie Sachen zu regeln, aber ihr werdet in Zukunft mit Gott die ganze Welt regieren. Dieser Gedanke, der Auftrag Gottes, der Herrschaft, der Regierung, des Urteilens, der Verantwortung, der bleibt. Der zieht sich durch bis ans Ende. Und das ist nämlich unser Auftrag, dass wir die Schönheit Gottes hier auf der Welt umsetzen. Wir sind die Schnittmenge Gottes. Gott als der Heilige, der Herrliche, der schöne Gott und die Erde. Und wir sind diese Zwischenmenge als Menschen verantwortlich für die Erde. Das ist das Anliegen Gottes. Aber wenn wir dem nicht nachkommen, und da sagt Paulus, aber das sehe ich bei euch gar nicht. Ihr zerfleischt euch, ihr kränkt euch, ihr beutet einander aus. Und es ist sogar noch schlimmer. Da heißt es, ab Vers 16, darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten, denn dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Ihr habt doch Christus angezogen, ihr habt den Geist Gottes geschenkt bekommen und jetzt lebt doch mit ihm, damit ihr dieses Ebenbild Gottes werdet. Ihr habt das doch alles bekommen, jetzt lebt auch danach. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Der einzige Kampf, der geführt wird, ist nicht zwischen den Leuten, sondern zwischen dem Geist und dem Fleisch und das Begehren des Fleisches. Da findet der Kampf statt, aber nicht zwischen uns. Die Werke des Fleisches sind nämlich sehr deutlich zu erkennen. Und da sagt Paulus, das ist so offensichtlich, wenn das Fleisch euch regiert, wenn ihr euch nach eurer Selbstsucht, nach eurem Egoismus richtet, wenn das immer wieder durchkommt, und da nennt er mehrere Bereiche. Und interessanterweise kommen hier die Bereiche vor, die in dem Gesetz von Mose eine Rolle gespielt haben. Das Gesetz hat die Leute aufgefordert, in drei Bereichen heilig und rein zu leben, nämlich erstens im theologischen Bereich, also einzig und allein Gott ist Gott, keine anderen Götter. Das zweite ist das soziale Miteinander, also wie wir miteinander umgehen sollen. Und der dritte Bereich ist der Intimbereich. Und diese drei Bereiche kommen auch hier wieder vor. Nur hat Paulus den Intimbereich hier an erster Stelle gesetzt, vielleicht weil das ein ganz besonderes Problem in Galatien war. Und er sagt, Unzucht oder Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung. Wo sich das äußert, wo das zum Ausdruck kommt, ist ganz klar, der lebt nicht als Abbild Gottes. Das ist ganz klar, der lässt sich nicht vom Geist Gottes verändern. Dann in dem Bereich der Theologie, also in Hinsicht zu Gott hin, Magie und Götzendienst. Und dann kommt eine ganz große Aufzählung für den zwischenmenschlichen Bereich. Da heißt es Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Zorn oder Zornausbrüche, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid. Und wo das zum Ausdruck kommt in unserem Leben, auf Arbeit, in der Familie, selbst in Gedanken, wenn wir da sitzen im Gottesdienst und denken, wie kann er nur so sagen? Wie kann sie sich das nur anziehen? Wie kann er nur sowas singen? Wie kann er das nur so sagen? Wenn da in uns etwas entsteht, dann merken wir, hoppala, stopp, wir sind nicht mehr Abbild Gottes in diesem Fall. Das ist das Begehren des Fleisches in uns. Und da müssen wir aktiv gegen vorgehen. Und dann nochmal ein Bereich, der da ja auch eine Rolle spielt, nämlich das Verhältnis zum Essen. Trinkgelage, Völlerei. Und da sagt Paulus, ja, aber diese Liste ist noch nicht mal vollständig. Und ähnliches mehr, sagt er in Vers 21. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Bei wem diese Sachen zum Ausdruck kommen, ist nicht Abbild Gottes. Und kann auch nicht, um auf die erste Frage von dem reichen Jüngling zu kommen, wie kann ich das ewige Leben erben, kann dann nicht dazugehören. Wir müssen gegen diese Sachen aktiv vorgehen. Das kann nicht sein, dass im Reich Gottes, in der Gemeinde Gottes, das zum Ausdruck kommt. Und das hat Paulus den Galatern mehrfach gesagt. Musste er denen das wahrscheinlich ein paar Mal sagen. Aber die Frucht des Geistes, und auch hier sehen wir nicht, dass Paulus nicht einfach sagt, Leute, jetzt hört mal auf, euch zu streiten, sondern stattdessen ändert euer Verhalten und lernt eine neue Sprache. Das ist so, als würden wir in ein neues Land ziehen und eine neue Sprache lernen, die gar nicht unsere Muttersprache ist. Und das größte Kompliment für jemanden, der ja in einem neuen Land ist, dass man ihm sagt, du sprichst so gut Französisch, das ist wahrscheinlich deine Muttersprache. Und darum geht es, dass wir diese neue Sprache Gottes lernen, als wäre das unsere Muttersprache. Und das, diese Sprache ist nämlich die Liebe. Und es steht an ganz oberster Stelle. Und da sehen wir wieder, das wollte Gott schon immer, als Abbilder Gottes, denn sein Wesen ist Liebe. Und deswegen geht es immer wieder, auch in der Gemeinde, im Miteinander um die Liebe. Und wir kommen immer wieder auf das Gleiche zurück. Das Gesetz wollte das schon immer, das ganze Anliegen des Gesetzes war doch, dass die Juden Gott lieben und den Menschen lieben. Und das äußert sich dann zum Beispiel darin in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Milde, Selbstbeherrschung. Und wenn wir uns dann ergänzend dazu 1. Korinther 13 durchlesen, wo Paulus in so unglaublich wunderschönen, poetischen Worten die Liebe darstellt, da merken wir, dass Liebe nicht von heute auf morgen plötzlich da ist, die alles erträgt, die alles glaubt, sondern das ist wirklich hartes Training. Das ist ungefähr so, wie der eine Sportler geantwortet hat bei einem Reporter, der ihm sagte, da haben Sie heute aber richtig Glück gehabt. Ja, sagt der Sportler, und je mehr ich trainiere, umso mehr Glück habe ich. Und je mehr wir eine Sprache lernen und sprechen, umso besser beherrschen wir sie. Je mehr ich mich ans Klavier setze und übe und übe und übe, umso besser beherrsche ich das Klavier. Ein neues Instrument. So ist es auch mit der Liebe. Es erfordert wirklich Übung. Und die Frage ist auch letztendlich, an welchen Stellen unseres Lebens haben wir zu kämpfen? Der reiche Jüngling, der hat das Geld vor Gott gestellt. Der hat seine Bedürfnisse vor die Bedürfnisse der anderen gestellt. Die Korinther haben Streit miteinander gehabt, Kränkungen gehabt. Die haben sich ausgebeutet. Und die Frage ist auch letztendlich, an welchen Stellen unseres Lebens haben wir zu kämpfen? Wo sind unsere Schwierigkeiten, die wir auf jeden Fall ändern müssen? Weil wir ja wissen, dass wir durch die Taufe Christus angezogen haben und jetzt als Abbilder Gottes vorbereitet werden auf die Herrschaft in Zukunft. Das muss unser Blick bleiben. Und bei der Liebe geht es ja nicht einfach nur um Toleranz. Also wenn die Politik erwartet, dass wir tolerant anderen Nationen gegenüber sind, anderen Menschen, anderen Lebenseinstellungen gegenüber, dann geht die Bibel entschieden weiter. Sie sagt nicht einfach nur tolerieren und sagen, ich habe nichts gegen dich, auch wenn du einen anderen Ansatz hast. Die Bibel geht weiter und sagt, du sollst den anderen gewinnen. Liebe bedeutet, einander zu gewinnen. Wie heißt es, Johannes 3, Vers 16? Weil Gott nämlich die Welt so sehr geliebt hat, hat er sich bemüht, sie zu gewinnen, indem er seinen Sohn sendet, der dann stirbt, aufersteht und jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Das ist der Gewinn Gottes. Und deswegen müssen wir uns aufstellen und überlegen, an welchen Stellen wir einander gewinnen können. Das ist die Forderung, das ist der Anspruch Gottes und nichts weniger. Und deswegen geht es halt hier eben auch weiter. Alle, die ihn zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit die Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist die Osterbotschaft, dass unsere Begierden, unsere Selbstsucht gekreuzigt worden ist mit Christus. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen. Und wenn wir uns überlegen, ja, an welchen Stellen, könntest du da weiterklicken? Wie äußert sich das denn in meinem Leben? Und ich glaube, ein gutes Barometer oder gutes Messgerät ist unsere Zeit, wie wir die Zeit einplanen. Es gab mal so eine Untersuchung unter ganz vielen Leuten oder Menschen, die in Deutschland gelebt haben. Und dann hat man das zusammengefasst und gesagt, also wenn ein Mensch 80 Jahre lang lebt, womit ist er wie lange beschäftigt? 5 Jahre lang ist er mit Essen und Trinken beschäftigt, von 80. 2 Jahre und 10 Monate verquatscht er die Zeit. 2 Jahre und 6 Monate befindet er sich im Auto, wobei ein halbes Jahr er im Stau davon steht. Etwa halb so lange geht der Mensch seinen Hobbys nach. Theater, Konzerte, Kino, irgendwelche Ausflüge möglicherweise. 9 Monate lang braucht er für den Haushalt. Und übrigens genauso lange auch nur, um sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Also das sollte uns ja zum ersten Mal aufmerksam machen und uns die Frage stellen, sind Kindern eben nur so viel wie ein Hobby? Und diese Frage, die stelle ich mir, die stellen wir uns und der müssen wir uns stellen, wie viel Zeit verbringen wir tatsächlich und aufrichtig mit unseren Kindern? 9 Monate. Erschreckenderweise 30 Jahre mit Medien, Fernsehen, Musik hören, Internet. Etwas weniger, 24,4 Jahre schläft der Mensch. Und laut dieser Statistik betet er nur 2 Wochen. Und ich glaube, wenn wir einen kleinen Stundenplan mal erstellen würden von unserer Woche, dass wir mal aufschreiben von morgens bis abends, bis in die Nacht, was wir wie lange gemacht haben, vielleicht reicht es auch nur eine Woche, vielleicht reicht es auch nur einen Monat, das mal zu machen, um uns bewusst werden zu lassen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, womit füllen wir überhaupt unsere Zeit? Es gibt ein Buch, das dann den Vorschlag macht, überleg dir mal, stell mal vor, du hast nur noch 3 Monate zu leben. Und in 3 Monaten ist es zu Ende. Was würdest du in diesen 3 Monaten machen? Und wenn wir dieses Gedankenspiel einfach mal zulassen, bin ich mir sicher, dass wir auf einige Sachen kommen werden, die gar nicht so dringend sind, aber die wichtig sind. Und die wichtigen Dinge, das sind Beziehungen. Und laut Statistik ist der Mensch 80% der Zeit mit irgendwelchen unnötigen, dringenden und nicht wichtigen Dingen beschäftigt und nur 5% der Zeit mit wirklich wichtigen Dingen, die aber keinen Termin haben. Also ob ich jetzt meine stille Zeit um 7, um 8, um 9 oder erst übermorgen mache, da gibt es keinen Termin und keiner fragt danach. Aber das sind wichtige Dinge, die mein Leben mit Gott zur Entfaltung bringen. Deswegen ist die Zeit ein Barometer dafür, ob in unserem Leben einiges stimmt oder wie gut es in unserem Leben stimmt. Und insofern gibt es sicherlich auch andere Sachen. Also sobald ich das Gefühl bekomme, also jetzt ärgere ich mich über jemanden, dann muss ich anhalten und sagen, stopp, ich will den Menschen gewinnen. Und Paulus sagt, sollt ihr alle stark im Glauben werden. Ein starker Glaube bedeutet auch starkes Gewissen. Schwacher Glaube, schwaches Gewissen. Und er sagt, es gibt dann einige Leute, die schlechtes Gewissen bekommen, unruhiges Gewissen, wenn sie Fleisch essen. Das Fleisch damals war selten und wenn, dann gab es das nur auf dem Markt zu kaufen. Und auf dem Markt kam das Fleisch, vor allem günstiger, kam das Fleisch, das für die Götzen nicht mehr geopfert werden konnte. Das war dann einfach zu viel. Das kam dann auf den Markt. Und da haben die Leute sich das kaufen können. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, unmöglich, also da bekomme ich so ein schlechtes Gewissen, ich kann dieses Fleisch nicht essen, das ist für Götzen geweiht. Da sagt Paulus, ja, aber Leute, es ist alles von Gott geschaffen. Ihr könnt das ruhig essen. Aber gut, wenn es bei euch Leute gibt, die da ein schlechtes Gewissen haben, dann bin ich bereit, auf das Fleisch zu verzichten. Und zwar fürs Leben lang. Mit dem Gedanken, die Leute zu gewinnen. Und das ist die Einstellung, die wir so nach und nach entwickeln müssen. Stark im Glauben zu werden, das ist das vorrangige Ziel. Aber auf dem Weg, miteinander stark im Glauben zu werden, zu lernen, auf Sachen zu verzichten. Und vielleicht sogar fürs Leben. Um einander zu gewinnen. Deswegen sagt Augustinus das ja auch so schön, Im Hauptsächlichen geht es, im Wesentlichen geht es um die Einheit. Im Nebensächlichen um die Freiheit. In allem aber um die Liebe. Und deswegen lass uns das mal so auf unser T-Shirt drucken. Bill Heibel sagte, dass wir müssen unseren Glauben so kurz fassen, dass wir das aufs T-Shirt drucken können. Das ist ungefähr so, wie der eine vom Rabbi wissen wollte, ja, was das Gesetz ist, solange er auf einem Bein stehen kann. Das muss irgendwie kurz und knapp zusammengefasst werden. Und das ist Liebe Gott und Liebe den Menschen. Und dass das nicht so einfach ist, das wissen wir sicherlich alle. Und dass wir darin trainieren und üben müssen, um da wirklich voranzukommen, dabei wird Gott uns sicher sehr gerne helfen. Lass uns ihn darum bitten.